Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Wunderbar, dass ihr es geschafft habt, den Jahreswechsel hinter euch zu lassen, beziehungsweise wir haben ihn auch hinter uns gelassen und sind hier frisch angekommen in der nun mal dritten Staffel unseres Podcasts. Wunderbar. Und ihr wisst ja, wir machen alles wie immer, weil wir wollen natürlich nicht, dass uns Leute abspringen, weil wir uns so oft verändern. Nein, das stimmt nicht. Wir versuchen uns natürlich irgendwie auch immer wieder anzupassen. Aber eine Sache werden wir nie verändern, und zwar, dass wir uns Gäste ins Haus holen. Und dieses Mal ist es die Band Task Force Toxicator mit dem, ich glaube, Seitenspezialisten, nennen wir ihn Seitenspezialisten, ja, mache ich, Dominik Rothe hier mit am Mikrofon. Moin Dominik, schön, dass du es geschafft hast, hier vorbeizukommen.
Ja, moin Kai, vielen Dank, dass ich vorbeikommen darf.
natürlich, immer wieder gerne. Also gerade wenn wir in Deutschland gute, aufstrebende Bands haben, dann muss man die hier ranziehen, ne? Aber bevor wir über Task Force Toxicator, mein Gott, was für ein Zungenbrecher, keine Ahnung, warum ich das so schwierig finde, sprechen und über dich, würde ich gern mit dir in die erste Runde Themenroulette einsteigen.
Passt das? Klar.
Ja gut, machen dann wir. Für die jetzt hier 2024 das erste Mal uns zuhören, ganz kurz die Regeln. Ich habe hier einen Zufallsgenerator, da drücke ich drauf und der spuckt uns dann ein zufälliges Thema aus. Ja, macht ja auch Sinn, ist ja auch ein Zufallsgenerator. Mit diesem Thema haben wir dann sage und schreibe 10 Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Nach den 10 Minuten werden wir vom Timer hart rausgeschmissen und dürfen über dieses Thema auch nicht mehr sprechen. Das ist eigentlich auch alles. Noch eine Frage? Ich glaube nicht, ne?
Nö, von meiner Seite aus nicht.
Ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator, wir haben 2024, ist die erste Folge. Was meinst du, was der Zufallsgenerator ganz zufällig gewählt hat?
Neujahrsvorsätze?
Nee, das ist irgendwie ziemlich dumm. Nee, also das werden wir dieses Jahr nicht machen, liebe Zuhörer, das machen wir nicht.
Besser ist das.
Das machen alle und ja. Ich finde es irgendwie ganz doof. Ja. Also ich schließe lieber ab und sagt sie uns, aber wir werden dann niemals drüber reden. Deswegen nein, es gibt was anderes und zwar die Erwartungen 2024.
Na gut.
Dann drücke ich auf den Timer und schicke das Thema rüber zu dir, lieber Dominik. Du bist unser Gast, du darfst beginnen. Was sind denn so deine Erwartungen an das Jahr, auch aus Sicht der Band, aus Sicht eines Musikers, aus Sicht als dir als Fan? Erzähl.
Also erstmal erwarte ich, dass das neue Bruce Dickinson-Album so super wird, wie die erste Single es verspricht. The Mandrake Project ist, glaube ich, easy mein meist erwartetes Album 2024. Die erste Single Afterglow of Ragnarok fand ich auch schon total super, habe ich mir sogar auf Vinyl geholt, obwohl ich eigentlich nicht so der 7-Inch-Typ bin, aber die kam dann noch mit so einem kleinen Comic-Heft dabei und so, da konnte ich nicht widerstehen.
Kann ich nachvollziehen.
Der Song ist auf jeden Fall richtig super, ich hoffe, das Album ist genauso gut, der Rest da drauf, und im Juli kommt er ja auch nach Deutschland, hier nach Köln, da werde ich mir das dann auch endlich mal live geben. Bis jetzt habe ich ihn solo noch nie live sehen können, also ist ja auch klar, ist ja seit 18 Jahren oder so nicht mehr solo auf Tour gewesen, da war das auch ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich dieses Jahr sehr freue. Ich hoffe natürlich, dass auch noch viele andere starke Platten kommen. Jetzt habe ich letztens gesehen, Creator werden 2024 jetzt erst überhaupt ein neues Album aufnehmen. Das kommt ja dann erst nächstes Jahr, sonst wäre das auf jeden Fall noch was, wo ich mich schon mal sehr drauf freuen würde. Aber das ist dann schon mal für 2025. Ist ja auch schön, wenn man sich langfristig noch auf Sachen freuen kann.
Das ist so.
Ja. Und was die Band angeht, hoffe ich, dass es so weitergeht wie in den letzten 3-4 Monaten, seit unser Debütalbum rausgekommen ist, Laser Samurai. Wir haben viele coole Shows gespielt im Nachgang der Veröffentlichung. Das Album ist auch super angekommen. Ich hoffe sehr, dass wir da dieses Jahr dran anknüpfen können und vielleicht auch schon mal mit den Arbeiten an dem Nachfolger ein bisschen anfangen. Und selbst?
Ja, also ich habe in der Zwischenzeit war ich so frei und habe mal schon mal in unseren Release-Kalender geklickt auf Time for Metal EU. Und scroll gerade mal durch, weil es ist ja doch echt krass, wie viel da die ganze Zeit immer auf dem Markt schwappt. Und dann noch irgendwie überall, selbst für jemanden, der da interessiert dran ist, bin ich ehrlich, man schafft es nicht, alles mitzunehmen. Ne? Also allein im Januar käme ich jetzt auf 3 Bands, auf die ich mich freue, wo ich gespannt bin. Also ganz klipp und klar, die neue Saxon gehört dazu. Also ob man jetzt diese Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal Style so mag oder nicht, aber Saxon gehört halt einfach mit zu den großen Namen, die man kennen muss. Da freue ich mich drauf, da mal reinzuhören. Aber was so richtig cool ist, dass Any Given Day mit Limitless eine neue Platte auf den Markt schmeißen werden. Das wird ganz nett, bin ich auch ziemlich sicher. Aber was am allergeilsten wird, und ich glaube, da wirst du gleich nicken, wenn ich sage, Hi-Riss kommen mit was Neuem.
Na? Ehrlich gesagt,
jetzt
bin
sag
ich
nicht,
da
du kennst sie nicht.
Völlig falscher Ansprechpartner.
Ist so? Ich hätte jetzt gedacht, so dass das passt in deine... Aber wenn du Bruce Dickinson, okay.
Dann eher die neue Judas Priest. So, da fand ich, von den zwei Singles fand ich, wie hieß sie, die erste Panic Attack, die fand ich so okay, aber die zweite, ich habe den Titel gerade vergessen, aber da weiß ich noch, dass ich den ziemlich gut fand.
Ja.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Vor allem fand ich bei der vorherigen Priest-Platte, bei Firepower, auch die Singles vorab eher so, und dann den Rest auf dem Album total geil. Deswegen hoffe ich, dass das bei Invincible Shield jetzt genauso laufen wird, dass die Singles vielleicht nicht gerade unbedingt das Beste sind und dann noch viel stärkeres Material wartet, entdeckt zu werden.
Also du bist ein wirklicher Oldschool-Heavy-Metal-Hörer als Fan.
Ja, nicht nur, aber schon sehr viel auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall insgesamt mehr mit anfangen als mit den moderneren Metal-Spielarten. Oder halt sonst, weiß ich nicht, Suicidal Angels, da fand ich die erste Single aus dem Album, das dieses Jahr jetzt kommt, 2024, auch super. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die ist ja auch schon 1. März oder so fällig.
Ja,
ich glaube, das wird so mit mein erstes Jahreshighlight.
Ja, ansonsten, Judas Priest ja 8. März.
Ja.
Und dann kommt auch eine neue Sonata Arctica, auch ganz fett, und auch eine neue Dragon Force, sehe ich gerade. Ich meine, das ist jetzt auch wirklich dann so ein bisschen sehr Nerd-Gefiedel. Also Dragon Force, Love It or Hate It, ja. Also ich sage zwar auch immer, die klingen alle gleich, die Songs von denen, aber es ist trotzdem, es ist schon coole Mucke. Ansonsten Rage bringt auch was Neues. Rage, auch so ein Oldschool Heavy Metal, Power Metal Mix.
Ja, und jetzt ja auch wieder als Trio statt zu viert.
Ja, ja. Richtig, richtig cool. Andersrum, jetzt mal weg von den Platten, schon irgendwelche Konzertkarten für nächstes Jahr, also für dieses Jahr, für 2024 schon irgendwo gesichert?
Ja, für Abath mit Toxic Holocaust und Hellripper habe ich mir kürzlich eine Karte gekauft. Das wird im Januar, glaube ich, so das erste Konzert, wo ich hingehe als Besucher, sag ich mal, in Dortmund. Wobei ich muss jetzt sagen, Abath, also ich mag Immortal sehr gerne, aber Solo interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich gehe da nur wegen der beiden Vorbands hin.
Warum also, auch nicht, ne?
Das ist eigentlich mein einziger Grund, da hinzugehen. Gerade Toxic Holocaust, da bin ich sehr großer Fan und da freue ich mich. Ich glaube, das letzte Mal waren die irgendwie 2019 oder so hier in der Ecke, vor der Pandemie irgendwie. Da bin ich sehr froh, dass die jetzt endlich mal wieder kommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Bruce Dickinson, da habe ich mein Ticket auch schon für die Show in Köln. Das Thrash Speed Burn Fest. Da zocken dieses Jahr Gamma Bomb als Headliner in Oberhausen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf im März. Das ist den Donnerstag vor Ostern. Ja, das sind so die ersten Konzerte, die mir da jetzt gerade einfallen. Ich wollte eigentlich auch gerne noch zu Suicidal Angels in Essen. Aber da haben wir jetzt mit Task Force Toxicator selber einen Gig an dem Tag. Deswegen fällt das leider flach. Das ist sehr schade. Aber so ist das manchmal. Im Zweifel, wenn ich selber auf der Bühne stehen kann mit irgendeiner Band, hat das natürlich immer Vorrang.
Ja, und auch andersrum. Ich meine, die Chance, dass du die Bands alle noch sehen kannst, ist ja absolut gegeben. Ne?
Das stimmt.
Also ich meine, wenn du sowas wie in das MESAF Festival in Zürich, da könntest du auch noch in Januar hinfahren, da spielt auch Abath. Also ich sag mal so ganz querbeet, ich glaube, die Chance, und das finde ich auch richtig geil, deine Bands zu sehen, die du sehen möchtest, ist ja relativ hoch. Und wenn man selber mobil ist, klappt das ja auch ganz gut. Also ich freue mich total, dass wir jetzt das Parkway Drive, das ist so mein Ding, dass die jetzt ihr eigenes Festival in Dresden, ich meine, ich komme aus dem Niederrhein, also Dresden ist wirklich am allerwertesten für mich, aber der große Vorteil, ich kenne da jemanden, wo ich dann auch zumindest unterkommen kann für die Zeit, dass wir auf jeden Fall nach Dresden fahren und zusätzlich, dass die auch beim Mainstream spielen, in Münster, das ist ja bei dir um die Ecke, wenn ich das richtig im Kopf habe, beziehungsweise da kommt zumindest die Band her, für die du spielst. Und deswegen, das ist natürlich total geil. Also das ist für mich Heimspiel, 3 Stunden Fahrt, wie geil. Besser geht's nicht.
Ja.
Ja, also ist das Mainstream für dich irgendwie so ein Heimspiel-Festival, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall mal hin?
Also früher oder? Auf jeden Fall, als ich noch in der Nähe von Münster auch tatsächlich gewohnt habe. Also du hast ja schon erwähnt, unsere Band Task Force Toxicator, die kommt ja aus Münster. Aber wie das dann so oft ist nach der Schule und vor allem nach dem Studium, hat sich das dann, was die Wohnorte der Bandmitglieder angeht, doch ganz schön verschoben. Unser Sänger Fabian ist eigentlich der Einzige, der noch wirklich direkt in Münster selbst wohnt heutzutage. Also früher, als ich auch noch da in der Ecke gewohnt habe, war das Mainstream für mich eigentlich ein Pflichttermin jedes Jahr. Allein schon, weil man da halt alle Leute aus der Ecke auch immer getroffen hat, die irgendwie was mit harter Gitarrenmusik am Hut hatten. Heute, ja, weiß ich nicht, eher nicht mehr so. Jetzt ist es halt eher, ich wohne ja mittlerweile in Bochum, das Rockhard-Festival hier in Gelsenkirchen. Das ist jetzt halt vor meiner Haustür, da fahre ich irgendwie 20 Minuten hin mit dem Auto und dann kann es auch schon losgehen.
Wenn man nicht hingeht.
Das ist jetzt halt eher mittlerweile so mein jährliches Must-Festival.
Ja, ansonsten, wo du Festival sagst, gibt's da, also Rockhard steht also fest?
Ja, auf jeden Fall immer.
Im Mai, Jahr. Ja.
Ja. Da bin ich auch gnadenlos, also ist auch egal, wer da spielt, da fahre ich jetzt immer hin seit, boah, weiß ich gar schon gar nicht mehr, 2016 oder so habe ich, glaube ich, damit angefangen.
Aber ist auch ein cooles Festival. Also
auf jeden Fall.
Ist vor allem auch, obwohl das ja schon relativ lange da ist, immer noch nicht so, dass du sagst, das ist übergroß, ne? Es ist so ein immer noch relativ, ich sag mal, naja, familiär, kann man schon sagen, ne?
Und auf jeden Fall.
Obwohl, ich meine, das Rockhard Festival gehört ja eigentlich zu denen, die auch schon immer da waren. Ich weiß gar nicht, wenn das erste Mal stattgefunden hat. Na egal, aber ja, ansonsten, also für mich ist es 70.000 Tons. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir Ende diesen Monats dann gen Miami fliegen, um dann aufs Schiff zu gehen. Und das wird ziemlich, ziemlich krasse Randerfahrung, sozusagen mit 4 Leuten sich eine Kabine teilen und dann und dann den Tag über irgendwie mit den Leuten, ich habe ja schon gesagt, mit Equilibrium habe ich ja schon einen Termin im Whirlpool.
Mhm.
Gucken, ob es klappt. Interview mit einem Bier im Whirlpool. Aber ja, also Ziel ist auf jeden Fall, dass ich da möglichst viele Interviews noch mitnehme von vor Ort, weil wenn, dann da, ne?
Schon ja, ich meine, cool. da können die Bands ja auch nicht weglaufen, ne?
Exakt. Notfall beim Frühstück morgens, ne?
Ja, das kommt bestimmt gut, so. Die waren noch ein bisschen verkatert von der Party am Vorabend und zack, die ersten Fragen im Gesicht, so, da freuen die sich mit Sicherheit.
Ja, grundsätzlich muss das so sein, ne? Also, ich glaube, das ist das Allerbeste. Also, wenn man so ganz spontan, und ich meine, im Notfall stellt man einfach eine ganz, ganz banale Frage, ja, und sagt, ich hab's Interview fertig. Nee. Aber ich glaube schon, wäre das was für euch? Sozusagen, ey, mal so auf so ein Kreuzfahrtschiff oder sagst du, nee, geht gar nicht?
Keine Ahnung. Also so als Privatperson bin ich schon eher der Typ, der sagt, so brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben. Aber ich meine, ne, wenn du mit der Band eine Chance hast, da zu zocken, ich glaube, da wird keine Band Nein sagen. Ganz ehrlich. Also auch die das gerne behaupten, dass sie sowas ja nicht brauchen. Wenn du die Chance dazu kriegst, dann machst du sowas. Das ist genau wie mit Wacken Open Air. Da lässt man ja heute auch immer
und
gerne.
Das waren die 10 Minuten. Wir werden nicht erfahren, was du zum Wacken meinst.
Okay. Schade. Ja, ist der Cliffhanger.
Ja, das ist aber häufig so. Und es ist häufig auch so, dass es genau dann, ich meine, ich habe den Vorteil, ich sehe den Timer. Häufig so, dass es immer genau den Gast trifft und nicht mich. Aber, apropos Gast. Erstens, wir haben ja schon ein bisschen über Taskforce Toxicator gesprochen, ein bisschen über das, was ihr so macht, beziehungsweise über ein Debütalbum, was ihr auf den Markt gehauen habt. Ja. Und das ist am 8.9.23, also eigentlich noch fast druckfrisch. Also ich sag mal, in der alten Welt wär's noch ganz aktuell. In der aktuellen Welt sagt man, naja, 3 Monate ist ja schon gefühlt alt. Plant ihr schon das zweite Album?
So direkt noch nicht. Also es gibt schon ein paar Demos, so 8 Songs ungefähr.
Ah, okay.
In verschiedenen Stufen. Manche sind schon quasi komplett fertig. Mhm. Bei anderen stehen nur so grobe Skelette, aus denen wir noch so die ganz finalen Versionen basteln müssen. Aber so 8 Songs demomäßig gibt es auf jeden Fall schon in mal mehr, mal weniger ausgearbeiteten Fassungen.
Okay.
Die für ein zweites Album in Frage kämen. Und ich sag mal, wir haben jetzt bis März noch relativ regelmäßig Shows, dann im Mai noch eine. Und dann geht's nach aktueller Planung erst im Oktober weiter. Wir hoffen natürlich, dass da noch ein paar Shows dazwischen kommen. Aber falls nicht, dann wären das natürlich ein paar Monate, wo wir uns mal ein bisschen konzentrierter dran setzen könnten, die Songs fürs nächste Album dann vielleicht so weit fertig zu kriegen, dass wir dann Ende des Jahres oder Anfang 2025 dann mit den Aufnahmen für einen Nachfolger anfangen können. Das wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn das klappt. Weil wir jetzt auch nicht ewig lange damit warten wollen, eine zweite Platte hinterherzuschieben, weil ich sag mal, es hat sich jetzt schon bemerkbar gemacht, dass wenn man so ein richtiges Album, wir hatten ja vorher immer nur so EPs, so ein richtiges Album am Start hat, dass das Interesse an der Band dann auf einmal doch größer wird, spürbar auch. Also jetzt nicht so, dass wir hier auf einmal 1.000 Platten verkaufen würden im Monat, so, ne, aber halt schon, sowohl was Auftrittsmöglichkeiten angeht, als auch die Verkäufe, merkt man einfach, dass sich was verändert hat zum Positiven für uns. Und da wollen wir natürlich gerne mit einem zweiten Album möglichst schnell dran anknüpfen, um diesen Trend fortzusetzen. Das wäre so der Plan.
Das heißt also, ihr seid zumindest schon noch nicht hundertprozentig, aber ihr seid zuversichtlich, dass da der nächste Auswurf in den Startlöchern steckt.
Ja, wird nicht ewig dauern, bis das fertig ist.
Ja. Aber ist das so krass, wo du sagst, weil ich meine, der moderne Weg an in der Produktion ist ja eigentlich zu sagen, möglichst viele Singles rausbringen, möglichst viel Marketing über die, ich sag mal Streaming-Anbieter, ja, mitzunehmen. Was macht das dann für dich als Unterschied zum Album, wenn du sagst, dass das jetzt aber doch was ganz anderes wieder bemerkbar macht? Also Berechtigung, ein Album zu produzieren, doch größer, als man das vielleicht denkt?
Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Genre man sich als Band bewegt.
Okay.
Bei uns ist es schon eher so, ich sag mal, die Digital-Singles und die Musikvideos, die laufen immer besser, wenn wir auch eine aktuelle physische Veröffentlichung am Start haben. Vermutlich, okay, weil halt Leute gerne einmal reinhören wollen, bevor sie sich kaufen oder dann halt nicht. Mhm. Als wir mal so ein, zwei Digital-Singles so rausgehauen haben, ohne dass es eine direkte Veröffentlichung gab, die zum selben oder zu einem nahegelegenen Zeitpunkt dann rauskam, lief das für uns ehrlich gesagt nicht ganz so dolle. Mhm. Aber wenn ich jetzt so auf unseren Konzerten gucke, was da maßgeblich für Leute stehen, sind die, glaube ich, doch überwiegend in einer Altersschiene, die halt nicht so streaming-affin ist.
Okay.
Also ich glaube, wir sprechen dann doch mit unserer Musik eher eine Zielgruppe an, mit so Oldschool-Thrash, die dann doch noch mehr Wert auf Tonträger einfach legt und weniger sich in dem Streaming-Kosmos bewegt. Auch wenn natürlich, ne, wenn wir da jetzt marketingtechnisch vielleicht mehr Ahnung hätten, in Sachen Streaming auch mehr gehen würde.
Ja.
Aber wir machen ja fast alles alleine und da sind ja dann irgendwo auch Grenzen in den Kapazitäten, die man neben dem Vollzeitjob noch so hat. Mhm. Und ich sag mal, die Streaming-Plattformen haben jetzt bei uns nicht unbedingt so die allerhöchste Priorität.
Das heißt, ihr seid eigentlich so weit raus oder was das Streaming angeht, zu sagen, dass der Fokus nicht da, weil einfach eure Hörer wirklich noch das physische Medium, also eigentlich habt ihr den idealen Zustand, ja. Das ist eigentlich das, wo ja ganz viele Bands hinwollen.
Ja.
Sagen, ey, scheiß auf Streaming, wir wollen am Ende eigentlich physische Tonträger verkaufen, weil da verdienen wir beiden mehr mit.
Ja, also ich meine, wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute unseren Kram streamen. Ist ja, am Ende ist uns das relativ egal, auf welche Art und Weise Leute sich unsere Mucke reinziehen, wenn sie da Bock drauf haben. Aber ich sag mal, für uns selbst war das natürlich schon cool. Unser Album ist jetzt das erste, was wir machen, das auch auf Vinyl erscheint. Und da können, ich glaube, da würde jeder andere bei uns in der Band das unterschreiben, dass das schon ein anderes Gefühl ist, so eine Schallplatte in der Hand zu halten, auf der deine eigene Musik ist, als jetzt nur Spotify zu öffnen und sich da durchzuklicken durch das eigene Album. So, ne? Also, und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, die uns jetzt auch vor allem schon länger verfolgen, eine ähnliche Einstellung da einfach hegen. Die Verkäufe des Albums laufen echt ziemlich gut bisher.
Ja.
Auch die Plattenfirma, bei der wir das veröffentlicht haben, Iron Shield Records, ist da, soweit wir das mitgekriegt haben, sehr zufrieden. Und wie gesagt, da hoffen wir einfach dran anknüpfen zu können, dann mit dem zweiten Album. Vielleicht machen wir da auch mal dann noch ein bisschen mehr einen Plan, was man streamingmäßig so reißen könnte, weil ich meine, auch wenn da, ne, du hast es ja gerade schon angesprochen, nicht viel Kohle für die Musiker übrig bleibt, ist das ja schon ein gutes Promo-Tool, wenn man es denn richtig einsetzt. Und da fehlt uns, glaube ich, auch einfach noch so ein bisschen das Know-how, wie man da sich am besten platziert. Was aber auch jetzt, wie gesagt, daran liegt, dass für uns als Band auf persönlicher Ebene die Tonträger dann auch irgendwie immer ein bisschen mehr Wert haben. So. Jetzt nicht im finanziellen Sinne, aber halt.
Ja. Ist ja auch ganz ehrlich mal andersrum auch was viel Emotionaleres. Ne?
Also ja, genau,
ich
weiß, so.
Ich hab einen Gegenstand, da kann ich sagen, ich habe den, ich besitze den, selbst wenn der für mich nur in der Schublade liegt und gar keinen wirklich materiellen Wert hat, weil ich ihn gar nicht nutze. Aber allein zu sagen, ich habe den und kann ihn mir, ne, könnte ihn jederzeit wieder rausholen, jetzt egal, ob ich morgen noch bei den gängigen Streaming-Anbietern bin oder nicht.
Ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn ich da kurz noch einhaken darf.
Sicher.
Wenn Spotify in 20 oder 30 Jahren irgendwann vielleicht doch mal nicht mehr existiert oder welcher Streamingdienst auch immer es ist, den man nutzt, dieser, Tidal, keine Ahnung, gibt's ja inzwischen unzählige, wenn die irgendwann doch mal alle dicht machen, aus welchem Grund auch immer, ist die Musik, die man da gehört hat, halt weg. Aber wenn man sich die Platte dann gekauft hat, die kann einem halt keiner mehr nehmen. So, ne? Das unterschätzen, glaube ich, viele Leute heutzutage, was für eine große Macht man auch diesen ganzen Tech-Konzernen, die hinter den digitalen Angeboten stecken, gibt, wenn man sich da voll und ganz drauf verlässt, womit ich das jetzt nicht schlecht reden will. Ne? Ich verstehe ja total, dass Streaming super komfortabel ist und verstehe auch total, warum da so viele Leute heutzutage lieber so Musik konsumieren als auf andere Art. Es ist halt einfach die zugänglichste Art, auch an Musik dranzukommen. Aber trotzdem finde ich es manchmal schon wichtig, sich bewusst zu machen, was das eigentlich heißt, wenn man sich einzig und allein auf so digitale Methoden verlässt, sei es jetzt bei Musik, Film oder was auch immer. Weiß ich nicht, auch im Videospielsektor. Ich meine, da kaufen ganz viele Leute ihre Spiele auf Steam und die sind dann an diesen Account gebunden. Aber wenn dein Account aus irgendeinem Grund mal gesperrt wird, sind die halt auch alle weg, so, ne? Die ganze Kohle, ja, die du dafür ausgegeben hast, die ist dann hinüber. Also ich finde es halt einfach schon wichtig, sich ab und zu mal bewusst zu machen, was das eigentlich heißt, dass wir heutzutage, na, jetzt gehen wir irgendwie schon fast auf so eine Riesenebene hier, das war jetzt gar nicht mein
Problem.
Aber was das eigentlich heißt, dass wir uns heutzutage halt mehr und mehr auf so Tech-Konzerne verlassen. Mhm. Weil oft kauft man ja dann bei so digitalen Angeboten, also bei Streaming kauft man ja sowieso schon mal gar nichts mehr, sondern nutzt halt nur so ein Abo-Modell. Aber selbst wenn man jetzt so iTunes Store nutzt oder bei Videospielen dann eben Steam oder was auch immer es da für Filme gibt, bei Prime kann man ja auch Filme kaufen, die können einem halt schon jederzeit wieder weggenommen werden in dieser digitalen Form. Und da steht auch in den AGBs alles drin, dass man die quasi nicht besitzt, sondern mehr so auf Lebenszeit leiht oder halt so lange, wie man bei diesem Dienst ist. Und für mich persönlich ist das eher nicht so das Wahre. Also ich denke mir so, wenn ich mir dann schon für 15 Euro einen Film oder ein Album kaufe oder 20, dann möchte ich das auch gerne in einer Form haben, die mir dann niemand mehr wegnehmen kann.
Absolut nachvollziehbar. Finde ich auch verständlich, wie du da argumentierst. Also es ist jetzt nicht, dass es eine, so, mein Gott, was für eine Schwurbelei, so ist es nicht, ne? Also absolut nicht, weil ich glaube, dieses Urvertrauen, ich habe es ja jetzt gekauft, es ist jetzt meins, es ist jetzt da, ist dann weg, insofern man mal irgendwann mal eine Insolvenz mitbekommt. Also ja. alle, die eine Reise damals bei einem dieser großen deutschen Reiseunternehmen mal gebucht haben, das waren ja doch mehrere Tausende, ja, die dann doch nicht auf Reise gehen konnten. Das ist natürlich mit einem virtuellen Gegenstand natürlich ein riesen Ding. Na, deswegen kann ich das nachvollziehen. Andersrum denke ich mir aber auch, okay, was wäre denn, wenn das weg wäre? Okay, ich habe noch ein Haus über ein Dach über dem Kopf und ne, die Wände stehen noch und ich kriege mein täglich Brot. Deswegen,
ja. Klar, es ist am Ende nicht, es ist nicht das Ende der Welt, aber ich meine, ne, ich nutze ja sowas auch. Ne? Ich habe auch einen Steam-Account, auf dem hunderte Videospiele sind. Auf dem hunderte Videospiele sind, so, ne? Ja. Deswegen, ich will jetzt ja gar nicht irgendwie so ein früher war alles besser und alles moderne ist scheiße Mensch sein, ja, aber ne, ich nutze das ja auch alles. Trotzdem finde ich es manchmal schon irgendwie ganz gut, sich das einfach bewusst zu machen, was das heißt, sich auf solche Plattformen so zu verlassen, damit man hinterher nicht doch irgendwann mal dumm aus der Röhre guckt, wenn dann doch irgendwie alles den Bach runtergeht, warum auch immer, und dass dann plötzlich alles weg ist. Weil, also ich will nicht darüber nachdenken, wie viele tausende Euros ich wahrscheinlich schon auf diesem Steam-Account gelassen habe, wenn mal der Tag kommt, wo diese Plattform aus welchem Grund auch immer abgeschaltet wird und ich dann damit nichts mehr anfangen kann, so.
Oder dann einfach irgendein Spiel nicht mehr da ist, weil einfach der Publisher sagt, naja, das verkaufen wir nicht mehr bei Steam.
Zum Beispiel. Ne? Also ich meine, bei Netflix ist das ja jetzt auch schon vorgekommen, dass die teilweise selbstproduzierte Filme komplett aus dem Programm genommen haben und weil die natürlich auch nie auf Blu-ray erschienen sind, weil es Netflix-Produktionen sind, sind die jetzt einfach weg. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich den jetzt nicht mehr gucken kann, ist das natürlich auch schon hart gegenüber den Leuten, die diesen Film geschrieben und gedreht haben, die darin geschauspielert haben, weil die können, das ist jetzt einfach weg, als hätte es das nie gegeben. Mhm. Hush ist so ein Film, der mir da als erstes einfällt. Das war so ein ziemlich cooler Horror-Thriller. Den findet man einfach nicht mehr auf Netflix und den gibt es auch nirgendwo anders. Der ist jetzt wie vom Erdboden verschluckt, als wäre er nie da gewesen.
Das ist total krass.
Ist halt schon ein bisschen gruselig.
Da merkt man aber eigentlich so, dass das gerade Streaming, das Thema war, nebenbei, liebe Zuhörer, das war nicht geplant, dass wir dieses Thema ansprechen. Aber es passt halt, es geht halt so hart in eine gute Kerbe rein, wo ich gerade denke, ey, wir unterstützen auch als Time for Metal gerade den neu aufkommenden Online-Streamer mit dem Namen Rock, Doppel-K, vielleicht ist dir das auch schon bekannt, der von Camelot selber mit gegründetem Streaming-Dienst, der halt wirklich mehr ausschütten will, auch an Musiker und gerade auch für Rock- und Metal-Fans gedacht ist. Und denke ich so, ey, genau das ist ja doch eigentlich das größte Problem. Also Spotify macht ja nichts falsch und Apple Music macht nichts falsch. Nur der Fokus ist falsch. Also, ich sag mal, der Dienst selber, der ist ja super. Also, in ihrer Dienstleistung sind sie top, aber sie bezahlen halt schlecht. Und das ist ja eigentlich so, wenn ich sage, wie bestell eine Pizza und zahle aber nur 2,50, erwarte aber, dass die Pizza Calzone noch heiß hier ankommt. Also, das kann halt nicht sein. Ne? Ja. Die Calzone, die hält, glaube ich, relativ lange die Temperatur. Ist aber egal, du weißt, was ich meine. Deswegen so ganz passt das nicht. Aber ich wollte nochmal auf eure Band zurückkommen. Also wenn man so überlegt, ihr macht Oldschool Thrash Metal. Mhm. Und wenn ich an Oldschool Thrash Metal denke, denke ich an so Gesellschaftskritik thematisch, Krieg, Gewalt, persönlich Frust, Wut, Kritik an an vielleicht Religion, apokalyptische, dystopische Gedanken und vielleicht noch Selbstreflexion irgendwie in so einem Bereich, vor allem kritische Selbstreflexion. Wie sind denn so die Themen, die ihr so als Taskforce-Toxicator bedient?
Ja, da hast du eigentlich gerade schon ganz viel von dem
abgehakt, was da vorkommt.
Also, es schlägt sich auch in den Artworks nieder, so dystopische Sci-Fi-Szenarien sind auf jeden Fall was, was in den Lyrics von Fabian immer und immer wieder vorkommt, aber oft auch gepaart mit so einem Realitätsbezug zu unserer Welt, sag ich mal. Klar, Sozialkritik gibt es da auch immer drin, politische Themen tauchen da auch immer mal wieder auf, aber schon oft so gemixt eben mit relativ absurden Sci-Fi-Sachen, damit man bei allem Ernst den Spaß auch nicht vergisst. Mhm. Also mehr, ich würde sagen, ja, Municipal Waste klingt jetzt schon wieder so, als wären es nur so Partytexte, das ist es ja auch nicht, aber das sind sie bei Municipal Waste ja auch nicht, das vergessen die Leute nur gerne immer. Aber so ne, mehr so die Schiene, so ein bisschen Weltuntergang, aber Spaß dabei. Und jetzt nicht so super ernst, wie es bei Creator zum Beispiel dann ist. Ne? Das ist ja schon eine Band, wo die Texte oft sehr klare sozialkritische Botschaften irgendwie haben, die auch nicht sonderlich subtil verpackt sind, was ja auch ne, alles seinen Platz hat. Ich bin ein riesen Creator-Fan, unter anderem gerade deswegen. Aber unser Ansatz ist da einfach ein bisschen anderer. Bei uns ist das nicht ganz so in your face und halt wie gesagt immer auch mit ein bisschen Humor noch verpackt, damit es am Ende des Tages dann doch für die Party noch taugt, auch wenn sie auf dem Vulkan stattfindet, der die Welt in den Abgrund treibt.
Ich find den Satz Weltuntergang, aber Spaß dabei, das sollte eigentlich der Leitspruch 2024 werden. Ja. Könnte man auch auf T-Shirts drucken, fände ich auch eine ganz, ganz coole Sache. Vielleicht gibt es da eine Kooperation zwischen Leise war gestern und Taskforce Toxicator. Ich wäre dafür.
Schauen wir mal.
Ja, ihr habt wie nennt man es eigentlich? Ein T-Shirt-Design rausgebracht, was so im Theme ist zum Album-Cover-Artwork. Ja. Also das ist im Endeffekt die Story weitererzählt, zumindest sieht es ja danach aus. Und ist halt benannt nach einem Song von euch, If It Bleeds.
Ja.
Und wenn man sagt, If It Bleeds, das Erste, was mir in Gedanken kommt, ist We Can Kill It als Antwort dazu. Erzähl mal gerade, hat das irgendwas mit Predator und Arnold Schwarzenegger zu tun?
Jein, das war eigentlich nur der Arbeitstitel der Demo, den ich da einfach so hingeknallt hatte, als ich so ein bisschen die Riffs und so entwickelt habe, weil irgendein Arbeitstitel braucht ja jeder Song und weiß ja nicht, vielleicht habe ich da Predator kurz vorher nochmal geguckt. Der Text an sich hat jetzt aber, also dieser Ausspruch, ne, If it bleeds, we can kill it, der taucht zwar in dem Text auch auf, aber es geht jetzt in dem Songtext nicht um den Film oder die Geschichte aus dem Film, aber natürlich ist für diese eine Line des Textes der Film und das Zitat von Arnold Schwarzenegger, wir spielen es ja live mittlerweile auch über so ein Soundsample immer ein vor dem Song. Cool. Also das ist schon die ganz Grundinspiration dahinter und das wollen wir auch gar nicht, das versuchen wir auch gar nicht zu verstecken.
Ja, also passt auf jeden Fall.
Ja.
Demnach, liebe Zuhörer, guckt mal vorbei, taskforce-toxicator.de, da findet ihr zumindest alle Infos zur Band. Genauso auch findet ihr das aktuelle Album Laser Samurai und wenn ihr diese Folge später hört, ist ja nicht schlimm, dann guckt einfach mal beim gängigen Streaming-Anbieter vorbei, da findet ihr sicher auch das neuere Album, insofern ihr nicht 2024 reingehört habt. Super, vielen lieben Dank, Dominik, hat mir bisher schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Aber wir haben ja doch eine Pflicht zu erfüllen, deswegen gehen wir jetzt gleich wieder rüber in das nächste Themenroulette. Insofern du jetzt nicht sagst, nee, ich habe noch was ganz Dringendes vergessen, was wir noch erzählen müssen zu deiner Band. Gibt es noch vielleicht ein Konzert oder so, wo man euch sehen kann oder irgendeine Location, wo man mal hingehen musste, weil da ganz zufällig ihr auch vor Ort seid?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Shows nächstes Jahr. Ich muss auch dringend, sehe ich gerade, unsere Konzertübersicht auf der Homepage jetzt für mal noch aktualisieren. Wir spielen auf jeden Fall jetzt im Januar am 26. in Gouda, also das erste Mal in Holland, zusammen mit unseren Labelmates von Grindpad, die wir jetzt im Dezember auch in Münster hatten. Sehr coole Dudes auf jeden Fall. Dann 10. Februar spielen wir noch in Emstetten zusammen mit Eradicator und Nightfire und Beast. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr geile Sause. Und ja, dann stehen noch so ein paar Shows. Im März spielen wir auf jeden Fall einmal in Köln am 23. im Valhalla. Mhm. Und dann stehen noch so ein paar Shows.
Das ist cool.
Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich war tatsächlich noch nie in dem Laden, obwohl ich öfter mal nach Köln fahre für Konzerte. Ins Valhalla habe ich es irgendwie noch nie geschafft. Ja, und ansonsten stehen schon ein paar Shows, die aber halt noch nicht veröffentlicht sind, noch nicht öffentlich sind. Da gibt es in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein paar News zu.
Das heißt, dann am besten über die gängigen Social-Media-Kanäle einfach mal nach vorbeischauen.
Genau, auf Facebook und Instagram, da sind wir vertreten und da gibt es auch immer sehr regelmäßig alles Neue zu lesen bezüglich der Band.
Ja, wunderbar. Dann, ihr habt es gehört, es geht in die zweite Runde Themenroulette.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Und nicht erst. Oh, ja, das Thema, ich meine, das hatten wir sogar schon, weil ich gucke mal gerade nach, ob wir das schon hatten. Nicht, dass ich jetzt hier was doppelt mache. Nee, das hatten wir noch nicht. Und zwar, es geht um ein legendäres Medium. Ich drücke auf Start und zwar über die Kassette. Dominik, wir reden über die Kassette.
Da muss ich als erstes an Benjamin Blümchen denken.
Oh,
da gibt's wahrscheinlich vielen in meinem Alter so, aber es ist wirklich so.
Das stimmt,
ich und TKKG und so. Als ich so in der Grundschule war, wirklich eine Riesenbox. Also das war bestimmt schon dreistellig, die Zahl an Benjamin-Blümchen-Kassetten, die da drin war. Das war völlig wahnsinnig. Und damit habe ich auch meine Eltern auf Autofahrten in den Wahnsinn getrieben mit dieser Box, weil ich immer noch mehr Benjamin-Blümchen hören wollte. Ja, ist jetzt nicht die trueste Story, aber doch, true ist sie schon. Zumindest im Sinne von wahr.
aber ehrlich, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, ne? Also wenn ich überlege, wir haben auch, fing glaube ich auch mit Benjamin Blümchen an, ging dann über TKKG, drei Fragezeichen und dürften wahrscheinlich ein ähnliches Alter haben, dass das dann so, ja, das gehörte einfach dazu.
Ne? Ja, fünf Freunde,
ja, auch noch so ein Ding. Ja, aber wenn ich überlege, Kassette, auch wenn ich in euren Merchandise-Shop gucke, da gibt es ja auch einzelne Kassetten.
Ja,
Live Oppression, Born in Thrash und die Task Force Toxicator Limited Edition Kassette oder Cassette mit C geschrieben. Wie ist da die Anfrage bei euren Fans? Wird das wirklich viel angefragt in dem Genre? Ist das noch das Medium schlechthin?
Das Medium schlechthin jetzt vielleicht nicht. Aber gerade, also die gehen schon gut weg. Jetzt beim Album muss man natürlich schon sagen, da wir da diesmal auch Vinyl haben, verkauft sich die Kassette jetzt nicht mehr so gut, wie das bei den EPs noch der Fall war.
Mhm.
Aber da gibt's schon immer noch Leute, die stehen da drauf. Also deswegen haben wir es dann auch gemacht, ne? Bei der ersten EP war das so ein Testballon, um mal zu gucken, ob das irgendwen interessiert, wenn wir da ein Tape von machen.
Ja.
Und dann lief das zu unser aller Überraschung wirklich sehr gut. Also war dann bei der zweiten EP klar, diesmal muss es eins geben. Das Live-Album war eh so eine, weiß ich nicht, relativ spontane Idee, die wir mal bei einer Probe hatten, weil wir jetzt halt so einen Auftritt mal irgendwie die Chance hatten, den mitzuschneiden, haben wir uns gedacht, ach komm, warum nicht? Und ich sag mal, die Aufnahme ist halt schon sehr roh, mehr so Bootleg-mäßig als jetzt super professionell am Ende des Tages. Und da fanden wir irgendwie, dass Kassette einfach das Medium ist, was da für die Attitüde am besten passt, die das Ganze dann transportiert, wenn man es hört. Ja, und beim Album war jetzt halt so das Ding, jetzt haben wir alles andere auf Tape gebracht, da können wir ja jetzt nicht plötzlich aufhören, ne? Also allein der Vollständigkeit halber musste das dann auch wieder sein. Die Kassette vom Album haben wir auch selbst gepresst, was heißt gepresst, aber bespielen lassen.
Ja.
Die CD und die Schallplatte kamen ja über Iron Shield Records und die Kassette haben wir dann halt in Absprache mit dem Thomas Dagel von Iron Shield dann selbst noch gemacht, weil wir halt gesagt haben, hey, ne, wir haben bis jetzt alles auf Kassette gebracht und würden das jetzt gerne auch wieder machen. Für die Leute, die gerne alles im selben Format im Regal stehen haben, so wäre das ja schön. Und der war da auch total cool mit, dass wir das dann nebenher noch gemacht haben.
Aber es ist echt total spannend, ne? Also ich sehe ja auch, ihr habt da nur 100 Stück Auflage von 100. Ich meine, gut, sowas kann man natürlich immer wieder nachproduzieren, aber
Die sind auch allerhand nummeriert, die Kassetten, ne? Also da wird auch nichts. Also wenn die einmal weg sind, sind die weg. Das ist klar für uns. Bei CDs oder so, da kann man mal drüber nachdenken, so eine Nachpressung zu machen. Aber die Kassetten, wie gesagt, handnummeriert und die sollen auch so bleiben in der Limitierung von jeweils 100 Stück. Mhm. Beziehungsweise bei dem Live-Album waren es 66.
Aber erzähl mir gerade, wie funktioniert das? Ich meine, ist das dann genauso einfach ein Service wie bei der CD-Produktion? Also ich gebe die Dateien ab und irgendwer spielt das irgendwo auf und bedruckt dann auch das Kunststoff, den Kunststofftonträger mit dem Design, was ich haben will, und das war's.
Also das geht genauso einfach wie bei einer CD. Tape-Musik ist da die Anlaufstelle, an die wir uns da immer wenden.
Mhm.
Das läuft immer super unkompliziert und geht auch immer sehr schnell. Die Qualität ist auch top. Also uns haben auch einige Leute schon mal gesagt, dass sie beim Einlegen von so einer Kassette erstaunt waren, wie gut das klingt. Also ne, da können wir uns auch nicht beschweren. Also das ist wirklich super easy. Manchmal haben die Farben nicht da, die wir haben wollen. Da mussten wir immer so ein bisschen warten, bis die wieder da sind. Also die Tape-Farben. Mhm. Aber auch da, das da geht eigentlich mal recht schnell, dass da alles wieder vorhanden ist. Nee, also das ist genauso unkompliziert wie eine CD zu bestellen für die Band. Eine CD-Auflage.
Ist vor allem krass, wenn du überlegst, wie massentauglich CD noch ist, ja, und wie wenig Leute, also ich selber, ich musste überlegen, habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, eine Kassette hier im Haus abzuspielen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich müsste einen Nachbarn fragen, der sicher noch in seinem Rack, so richtig schön alte Stereoanlagen-Rack, hat er sicher noch ein Kassettendeck drin. Aber puh, echt gute Frage. Ich glaube, wäre ich raus.
Ich habe noch alles hier im Zweifel. Ich kann alles abspielen, ja, wenn ich möchte.
Ja. Aber auch das, die Möglichkeit, also ich meine, was war der Vorteil von der Kassette? Ne? Also es war halt mobil, du konntest es selber aufnehmen.
Ja.
Und es selber dann Radio aufnehmen. Ich meine, Radio ist ja auch ein, ich sag mal, nicht mehr so prominentes Medium, um Musik zu konsumieren. Zumindest in unserem Genre wird es eher schwierig.
Ja, das auf jeden Fall.
Da wird es richtig schwierig. Also ein bisschen Hardrock kriegen wir vielleicht noch, so mit Radio Bob und Co. Ja. Und dann hört es dann auch auf. Aber bei, deswegen so Aufnahmen von Kassette, glaube ich, ist auch witzlos geworden. Also selber aufnehmen macht eigentlich wenig Sinn. Und von CD auf Kassette überspielen, erst recht macht es keinen Sinn.
Nee.
Jetzt ist die Frage, okay, es ist sehr mobil, ne? Also ganz halt eine Kassette, die kriege ich auch in die Hosentasche. Das ist bei einer CD ein bisschen schwierig.
Das stimmt.
Aber, ich frage mich wirklich, wer der Kunde ist. Ne? Also wer am Ende, wer ist der Kunde? Ich verstehe, wenn man die Musik mag. Ich verstehe, wenn man sagt, ey, ich finde halt diesen nostalgischen Faktor geil, ne?
Ich glaube, der spielt da einfach eine große Rolle.
Ja. Gerade wenn man sagt, ey, ihr habt ja auch mit Oldschool Thrash auch ein, ich sag mal, vielleicht nostalgisch angehauchtes Genre in Anführungsstrichen, was ja absichtlich immer auch versucht hat, nicht so true zu werden, nicht aus dem True rauszugehen, ja, also.
Ja, das stimmt wohl. Nee, ich glaube, Nostalgie spielt da einfach bei der Tape-Faszination eine sehr große Rolle.
Mhm.
Also ich kenne sogar Leute, die haben sich irgendwann dann ein Tape-Deck ins Auto wieder eingebaut, so, ne? Kein Witz, um da wieder Kassetten hören zu können, wenn sie unterwegs sind, so wie früher vor 30 Jahren. Also das ist schon verrückt. Ich glaube, das ist halt einfach, ne, für jede moderne Entwicklung gibt es ja auch immer so ein bisschen so einen Gegenpol. Und während auf der einen Seite in unserer Gesellschaft halt alles immer leichter verfügbarer wird und alles immer schneller und schneller und schneller geht, ist es manchmal, glaube ich, einfach auch schön, sich nochmal in diese, ja, langsameren Zeiten zurückzuversetzen, ohne dann jetzt so völlig wie von gestern zu leben, ne? Aber einfach mal für den Moment mal doch eine Schallplatte aufzulegen, was ja dann doch immer länger dauert, die überhaupt auf den Plattenteller zu kriegen, bis das alles läuft, als mal eben so bei Spotify einen Song anzuklicken, sorgt, das klingt jetzt fast schon esoterisch, glaube ich, schon für eine etwas andere Verbindung zu der Musik, die man da dann hört. Und Kassetten, also spätestens wenn man den Bandsalat dann irgendwann hat und wieder richten muss, muss man sich da ja schon auch nochmal anders mit auseinandersetzen, mit dem Medium.
Ja, allein, also deswegen immer schön den Bleistift dabei haben. Ja, aber ich glaube, dass ein ich kann verstehen und sagen, okay, ich habe ja was zum Zelebrieren, ja, also von wegen, ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, das ist ja der Unterschied, nehme ich ein E-Book-Reader oder nehme ich ein Hardbook, also ein wirkliches Buch zum Lesen, das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, auch wenn das Medium, der Inhalt der gleiche, sogar derselbe ist, ja, also das tut sich gar nichts, aber bei gerade so Musik, ich weiß nicht, also so, ich verstehe es zum Beispiel bei einer Vinyl, kann ich das voll nachempfinden, weil da habe ich echt eine ganz andere Tonqualität, die ist top.
Ja, und das Haptische ist da halt einfach nochmal,
also immer geiler.
Nirgendwo anders kann man ein Albumcover so gut studieren, wie bei der Vinyl-Version. Das ist halt einfach.
Ist so. Ja, und alleine auch, okay, ich meine, ein Booklet kriege ich in so eine Kassette nicht rein, oder?
Ja, wir haben tatsächlich alle Texte beim Album mit abgedruckt. Also es hat ein bisschen Layout-Arbeit erfordert, aber es ging. Die sind jetzt natürlich, also man braucht dann schon im Zweifel eine Lupe, um die alle vernünftig lesen zu können. So, ne? Das ist nicht sonderlich gut lesbar, aber sie sind alle drin.
Ja. Also deswegen, vielleicht bin ich auch einfach nur nicht das passende Publikum, um es nachvollziehen zu können, aber ich kann es verstehen, wenn du sagst, ey, das ist immer so zum Zelebrieren und ich mache das jetzt einfach mal so von wegen, ich genieße jetzt mal keinen Skip machen zu können und genieße jetzt einfach mal, ich höre jetzt das ganze Album. Ich glaube, das macht auch was mit dem Konsum selber aus. Ja, ne? Also von wegen dieses, ich könnte natürlich die andere Seite der Kassette mir jetzt anhören, aber ich kann vor- und zurückspulen, okay, aber ich weiß nicht, wann das Lied zwingend vorbei ist. Ich weiß nicht, wann es weitergeht. Oder vielleicht springe ich auch nur in einem weiteren Part vom gleichen Song und bin trotzdem gehypt. Also irgendwie kann ich es nachvollziehen, aber irgendwie nicht.
Wobei ich das echt nur bei Musik so ein bisschen nachvollziehen kann. Also wer heute noch VHS-Kassetten benutzt, um Filme zu gucken in Zeiten von Blu-ray und Ultra-HD-Blu-ray, da denke ich mir dann so, da ist halt der Qualitätsunterschied einfach so brutal. Das kann ich immer nicht verstehen, warum da Leute noch drauf abfahren. Mhm. Also außer halt auch, um so diese Erinnerung von früher vielleicht nochmal so ein bisschen heraufzubeschwören. Aber ich sag mal, Tape und Vinyl kaufen ja auch Leute, die dieses Früher, von dem wir gerade reden, gar nicht miterlebt haben. So, ne?
Ja, ja, ja.
Deswegen glaube ich schon, dass da irgendwie einfach nochmal...
Und stopp! Das war der Timer. Aber ich finde es sehr cool, dass du das einfach nochmal weitergenommen hast und in ein anderes Medium rübergegangen bist, finde ich top. Und eigentlich dürfen wir über das Thema nicht sprechen, will nur noch eine Kleinigkeit anhängen, zu sagen, könnte verstehen, zu sagen, man hat was auf Vinyl, hat noch was auf VHS-Kassette, wenn es so ganz alte Schinken sind, die in neumodisch einfach auch gar nicht aussehen.
Ja.
Also wenn man so alles neu modernisiert, das sieht nicht zwingend besser aus.
Also es gibt ja auch Filme, wo man plötzlich bei den HD-Fassungen dann durch die Bildrestaurierung irgendwelche Crewmitglieder im Hintergrund entdecken konnte, die vorher einfach nicht zu sehen waren, weil die Bildqualität zu schlecht war.
Richtig. Das ist bei Musik nicht der Fall.
Nee, das kann dann nicht passieren.
Okay. Ja, Dominik, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Und ja,
dass
wir
so ein bisschen über Task Force Toxicator sprechen konnten, ein bisschen über die beiden Themen aus dem Themenroulette. Und es bleibt uns noch eine Sache zu sagen. Und zwar, welchen Song möchtest du als Outro-Song haben?
Boah.
Denk mal gerade nach. Ich erzähle in der Zwischenzeit. Ja. Wir sind nämlich fleißige GEMA-Zahler. Und wir erlauben unserem Gast immer, einen Song zum Outro zu spielen. So, deswegen hat jetzt der Dominik als Vertreter der Band Task Force Toxicator natürlich die Chance, von sich, von irgendeiner anderen Band, von jedem Genre, was irgendwie legal erwerbbar ist, etwas abzugeben. Und das müssen wir dann auch spielen, insofern es möglich ist.
Ja, dann, ich habe jetzt kurz überlegt, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, nehme ich dann jetzt einfach aus aktuellem Anlass Afterglow of Ragnarok von Bruce Dickinson.
Ah, geil.
Damit alle, die vielleicht noch nicht wissen, was da für ein potenziell geiles Album dieses Jahr auf sie wartet, das jetzt einmal erfahren werden.
Und ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen sehr happy, dass der erste Song in diesem Jahr bei der ersten Folge von Staffel 3 unseres Podcasts echt so geil ist. Top, danke. Danke, ja. Danke, danke. Liebe Zuhörer, schaut vorbei. Wir sind natürlich bei allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten, also schaut da vorbei. Ebenso auch, wenn ihr mal einen neuen Podcast-Player ausprobieren wollt, dann sind wir dort auch verfügbar. Also springt mal rüber. Muss nicht immer Spotify sein. Es kann auch mal Apple Podcast sein oder Google Podcast oder Castbox oder wie auch immer die ganzen Dienste heißen. Vielen lieben Dank, Dominik. Und
ich hab's
alle einen guten Start ins neue Jahr.
Bis dann.
Ciao.